Ja, mein Name ist Frank Krause, das habt ihr schon gewusst jetzt. Und ich bin unter die Schriftsteller gegangen, habe viele Bücher geschrieben. Hier liegt ein ganzer Stapel und die liegen auch alle da hinten am Büchertisch. Könnt euch alles angucken. Ich habe hier einen schönen kleinen Spruch von Maria Prean. Schon mal gehört? Maria Prean. Maria Prean, eine hingegebene Frau Gottes, hatte mir kürzlich Folgendes geschrieben. Mir ist es schon passiert, dass ich aus dem Flugzeug aus Uganda in Deutschland ausgestiegen bin und ein lautes Schnarchen hörte. Auf meine Frage, Herr, was höre ich denn hier, war seine Antwort, du hörst das Schnarchen der verschlafenen Christen in Deutschland. Oh. Ja. Also das hat Maria Prean gesagt, ich bin unschuldig. aber ich fand es irgendwie nett. Ich habe noch einen anderen Spruch. Ich habe viele Sprüche. Von Exupéry. Habe ich schon mal gehört? Der, mit dem kleinen Prinzen, dieser Exupéry. Der hat auch Folgendes gesagt. Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos. Lügen grenzenlos. Schulden zahllos. Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos, Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Das ist ja mal ein Satz, ne? Ja. Darum, wenn wir der Meinung sind, dass in der Welt die Gottlosigkeit groß ist, was muss dann bei uns passieren? Das genaue Gegenteil, wir sollten Gott voll werden, oder? Wenn das eine Gott los wird, dann müssen wir Gott voll werden. Am besten so voll, dass du wirklich besoffen bist von Gott und dass du wirklich betrunken bist von ihm und dass diese Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen. Denn das ist, was die Welt nicht hat. Leben. Ich meine, auch als Christen können wir viele Sozialarbeit machen und wir können das machen. Es gibt ja nicht nur den Rote Kreuz, es gibt auch den Roten Halbmond, habe ich mir sagen lassen. Also wir können da alles Mögliche tun und unternehmen. Aber das Spezielle, das ganz Spezielle an der Gemeinde ist, wir sollten Leben geben. Das kann nicht jede Organisation, oder? Das ist uns vorbehalten. Wir sollen eine Quelle des Lebens sein. Ja, so eine schöne Aufgabe. Wenn du sagst, ich bin verwirrt, dann weißt du jetzt, werd einfach eine Quelle des Lebens und du hast der Welt sehr gut gedient. Aber wie funktioniert das? Ja, das Thema ist ja hier Lähmung überwinden. Und die Frage ist natürlich, ja, was ist denn das, was uns so schrecklich lähmt und was uns irgendwie so abschnürt? Wir hatten gerade dieses Wahnsinnsbild hier von Goliath und David. Und der kleine David steht da völlig eingeschüchtert vor dem gewaltigen Goliath und ich meine, ganz nüchtern betrachtet, waren seine Chancen relativ, also gering, dass er da lebend rauskommt, würde ich auch mal so sehen. Aber wir kennen zum Glück den Ausgang der Geschichte und wissen, gewonnen hat der kleine David, der hat dann doch gewonnen. Wie konnte das nur geschehen? Ja, das haben sich die Feinde auch gefragt. Wie ist der kleine David gegen diesen Riesen angekommen? Aber er ist gegen ihn angekommen. Heuschrecke? Oh, ich glaube, das war eher die Bezeichnung der Riesen im gelobten Land. Dass Mose sagte, oder die guten Kundschafter sagten, die haben gesagt, wir fühlen uns so klein wie Heuschrecken. Ne? Aber die haben gesagt, wir werden die fressen wie Brot, die Riesen. Also die hatten auch diesen seltsamen, die waren so wie David drauf. Ja, mögen wir auch so drauf kommen wie David. Aber ich wollte mal ein paar Sätze von euch hören. Was meint ihr denn? Was ist denn das, was uns irgendwie lähmt und was uns so, dass ihr sagt, ja, wir müssten da mal eine Tagung drüber machen, wie wir aus der Lähmung denn dann auch rauskommen. Was ist denn das, was uns irgendwie so das alles zäh macht und irgendwie lähmt? Das Negative, das uns den ganzen Tag bombardiert. Aha. Sorgengeist, ein Sorgengeist. Aha. Ja. Bisschen satt. Noch? Was ist es in deinem Leben, was lähmt dich? Ängste? Ja.
Vielleicht ein ganz klein bisschen Vertrauen zu haben.
Wer? Die Lösung meinst du?
Nee, nicht die Lösung, aber das, was uns
lähmt. Zu wenig Vertrauen zum Herrn. Ja, das ist sicherlich so. Ne? Sehr interessant, ja. Ich danke dir, Thomas. Das war ein toller Beitrag. Man kennt ja gar nichts anderes. Ja, also ehrlich gesagt, also viele Jahre meines Christseins, muss ich zugeben, kannte ich auch Lähmung als Normalzustand. So die Gemeinde, in der ich war, die war so ganz allgemein unter so einem leicht depressiven, so einer depressiven Decke und also die Freude war recht verborgen und kam selten hervor. So, das war schwer, das war zäh, das war alles ganz ernst und irgendwie war das so auch viel Pflicht, so Pflichtbewusstsein, ja, wir müssen doch auch durchhalten und wir müssen doch hier irgendwie am Ball bleiben, wir müssen das Jammertal-Welt noch überstehen und dann ist Schluss und wir gehen in die selige, in den seligen Himmel. Passt sich an. Ja. Ja, also so dieser natürlich der Anpassungsdruck ist sicherlich ein mächtiger Faktor, ne? Der vieles sich zügeln lässt, dass sich alle zurückhalten. Es ist sehr wahr. Tradition, das haben wir schon immer so gemacht. Und jetzt kommst du und willst es anders. Warum? Bist du etwa unzufrieden? Geh in die Seelsorge. Ja, wir erleben das viel, dass Leute eigentlich Ideen haben und eigentlich sagen, wir wollen was anders machen und wir irgendwie und dann wird ihnen gesagt, du bist unzufrieden und warum bist du denn immer so unzufrieden und ja, und derjenige, der dann auf die Situation hinweist, wird selbst zum Problem. Du weist auf die Probleme hin, du bist das Problem. Das ist ganz leicht, dieser Mechanismus. Ist Psychologie für Anfänger. Sollte man in der Gemeinde mal einen Kurs machen, Psychologie für Anfänger, dann würde sich vielleicht manches klären. Ich habe ein ganz schönes Bild auch dabei für diese Freiheit. Das heißt Freedom 7 heißt das. Mal sehen, ob ihr findet. Das ist diese Gestalt, die sich da aus der Wand herauslöst. aus Israel. Freedom 7, weiß ich nicht, warum das so heißt, aber ist das nicht toll? Ah. Hat mich auch beeindruckt irgendwie, dieses Bild. Aber natürlich zeigt auch dieses Bild ein bisschen, also man muss sich wirklich losreißen. Ja, also ein bisschen über die Tradition zu sprechen, das irritiert die Tradition überhaupt nicht. Ne? Ein bisschen über die Probleme zu sprechen, das finden die Probleme nicht schlecht. Man redet über uns. Wunderbar, wir sind sehr wichtig. Wir beeindrucken die Gemeinde. Na hurra. Sehr schön, wir bleiben. Und dieses sich davon losreißen, das ist was ganz Intensives. Und ich habe den Eindruck, viele Christen unterschätzen, wie intensiv das sich losreißen ist von gestern, von der Tradition, von dem, was uns irgendwie einredet. Wir sind nichts, wir können nichts und halt die Füße still und fall nicht auf und pass nicht. Also wir müssen uns von diesen Dingen so was von loseisen, wirklich wie in diesem Bild. Vom Familienerbe, ich meine, in der Seelsorge ist natürlich, kann ein Lied davon singen, wie gebunden, wie festgebunden wir an viele Sachen sind. Und wir müssen uns sowas von losreißen. Ja, und das muss man tun, wenn man das nicht tut, wenn man es alles nett haben will, wenn man ohne Schweiß und Tränen durchkommen will, das wird nicht funktionieren. Wirklich die Freiheit zu umarmen, sich an die Freiheit zu hängen und sich rausreißen zu lassen aus diesem Weltlauf und aus dieser Kultur und aus diesem auch dieser christlichen 2000 Jahre Geschichte, die uns am Bein hängen, also das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach und jeder, der das anfängt zu tun, wird schnell merken, naja, also, es ist nicht so einfach. Ja, sämtliche Teufel stehen auf und sagen, nee, bleib mal auf deinem Platz sitzen und back kleine Brötchen und sieh zu, dass du irgendwie überlebst. Und ich habe festgestellt, viele Gemeinden sind auf so einem Überlebenslevel. Also Hauptsache wir überleben, Hauptsache wir kommen irgendwie durch. Ist das wirklich das christliche Ideal, dass wir mit Gottes Hilfe irgendwie durchkommen? Nein. Ich würde auch sagen, das ist wirklich nicht das Ideal. Ne? Aber die Gemeinde kann sehr schnell wirklich an diesen Punkt geraten, wo es nur darum geht, dass man finanziell überlebt, dass man personell überlebt, dass man geistlich überlebt, dass man nochmal wieder ein paar Leute zum Gebet zusammenkriegt. Und ja, es ist so, es ist mühselig, es ist... Es ist oft anstrengend, einfach anstrengend, schwierig. Man muss den Karren immer wieder anschieben. Und bis der mal in Fahrt kommt, muss man viel Öl auf die verrosteten Räder kippen, um das Ganze wieder flott zu kriegen. Und dann wollen viele es sofort wieder anhalten, weil man ja bisher den Stillstand zelebriert hat und nicht die Bewegung. Ja, also, warum erzähle ich das, um euch entgegenzukommen? Es ist nicht so einfach, aber wir sind hier, um es zu ändern, oder? Ja, ich wollte euch gerne vorlesen, mal aus der Offenbarung 1, die Verse 9 bis 10. Ein mächtiger Schlüssel, dass wir in die Gänge kommen. So, hier ist Johannes, seines Zeichens Apostel, im Exil und er ist gefangen auf dieser Insel Patmos und dort empfängt er ja dann die ganze Offenbarung. Und los geht die Sache so, in Vers 9, Kapitel 1, Vers 9, Elberfelder Übersetzung. Ich weiß ja nicht, es gibt so viele verschiedene inzwischen und dies ist also die Elberfelder, da heißt es so, ich Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal, aha, und im Königtum, und im Ausharren in Jesus, aha, Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war am Tag des Herrn im Geist, was das alles bedeuten mag. Ich war am Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden nach. Ephesus, Smyrna und so weiter, hier die ganzen Gemeinden werden aufgezählt. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, seine Augen, sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ich dachte, Jesus sieht so aus. Das ist ein lockenköpfiger Jüngling und er hat so ein weißes Gewand an, Sandalen an den Füßen und tut keiner Fliege was zu Leide. Ich weiß ja nicht, welches Bild du von Jesus hast. Also er sieht hier was und ja. Und interessant, er soll an die Gemeinden schreiben, er soll an die 7 Gemeinden schreiben. Und es geht nicht los damit, jetzt setz dich hin und schreib, sondern erstmal kriegt er eine Vision von dem, der eigentlich ihm sagt, dass er schreiben soll. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wer ist es eigentlich, der hier spricht? Und das, was hier Johannes, ich meine eben immerhin ein Apostel, immerhin ja einer, der schon Jesus gesehen hat im Fleisch und der schon vieles gesehen hat und der schon vieles erlebt hat, dieser steht hier, fällt zu Boden wie tot. Ich meine, uns moderne Christen reißt das nicht vom Hocker, ne? Aber den schon. Ihn haut das voll um. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Das ist wie immer, ne? Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jetzt schreibe. Das ist mal eine Vorstellung, ne? So, und ich habe festgestellt, unser Bild von Jesus, was haben wir für ein Bild von Jesus? Ja, also wie gesagt, ich habe festgestellt, geprägt durch die Jesusfilme habe ich dieses Bild von dem nett aussehenden, harmlosen Jüngling mit dem blassen Heiligenschein, der also irgendwie da in seinen Sandalen durch die Wüste läuft und so. Und ich muss sagen, dieses Jesusbild reißt mich auch nicht so wirklich vom Hocker. Ja, auch für Männer ist das nicht so ganz interessant, das ist so feminin. Die Locken und das Sanftmütige und er ist so lieb und nett und nur Frieden und Liebe und alles ist wunderbar. Und ja. Nur, dass es diesen Jesus nicht gibt, das ist der Jesus, den wir domestiziert haben, den wir an unser Kirchentum angepasst haben. Ne? Das ist den Pharisäern zu seinen Lebzeiten ja nicht gelungen, ihn schön einzufügen in ihre Theologie. Wir haben es aber geschafft. Wir haben die Experten rangesetzt, wir haben Jesus schön zurechtgeschnitten, dass er in unser System passt. Haben wir das nicht getan? Ja, das haben wir getan. Wir haben den Kirchen-Jesus erfunden. Diesen harmlosen, netten, der mit diesen Schäfchen da so an der einen Seite die Schäfchen führt und der also so, der aussieht wie der nette Herr Müller von nebenan mit dem Bart, So, wir wollen ja auch, wir haben da so ein Mickey Maus Jesus haben wir zusammen gepflastert. Kein Wunder, dass das niemanden interessiert. So ein Bilderbuch Jesus, so einen, der vollkommen harmlos ist, vor allem nett. Und also haben wir gedacht, in der Kirche geht es darum, dass wir alle vor allem nett sind. Das Einzige, worum es geht, seid nett. Wir nennen das dann Liebe. Jesus nennt das noch lange nicht Liebe. Der nennt das hier einen Wahn, einen Nettigkeitswahn. Ja. Okay, das ist, was er sieht. Und dieses Bild von Jesus, wie Jesus wirklich aussieht, wie er wirklich aussieht, ist sehr anders, als was wir uns so zurechtgelegt haben, wie dieser Jesus also aussieht, ja. Wir haben so viel religiöse Ideen im Kopf, wie Jesus beschaffen ist und wie der aussieht und wie der drauf ist. Und tatsächlich würde ich sagen, die Erweckung, die wir brauchen, fängt immer damit an, dass dieses falsche Bild zerbrochen wird. Mache dir kein Bild. Mache dir kein Bild. Schluss mit den Bildern. Mach dir kein Bild von dem, was oben im Himmel ist und was unten auf der Erde ist. Oh, wir machen uns viele Bilder. Und der Teufel ist ein Meister da drin, dass er vor den echten Jesus diese Bilder stellt und sagt, ja, ja, so sieht Jesus aus. Und so könnt ihr ihm dann entsprechen, ja. Und so. Aber wenn Jesus ganz anders ist, wenn er unberechenbar ist, wenn er mächtig ist, wenn er so ist, wie Johannes das hier sieht, wenn er sich uns zeigt, wie er wirklich ist, wollt ihr eigentlich, dass Gott auch euch so sieht, wie ihr wirklich seid? Dass er euch so annimmt, wie ihr wirklich seid? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Gott das auch von uns gerne hätte? Dass wir ihn mal annehmen, wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihn gern hätten? Dass wir ihn nicht formen nach unserem Bild. Ja? Hat nicht Gott den Menschen geformt in seinem Bild? Es ist, als hätten wir gesagt, ja, jetzt drehen wir die Rollen mal um und jetzt formen wir mal Gott nach unserem Bild. So, goldene Kalb-Aktion. Ja. Und Mose, der auf diesem Berg war, der hatte auch Gott ganz anders erlebt, ne? Wir wissen gar nicht genau, wie der den erlebt hat. Ja, da auf diesem Berg Sinai, der brannte da mit Feuer und diese Wolke war da drauf und das gesamte Volk war also vollkommen schockiert. Auch wieder in den Kinderbibeln ist es so ein bisschen Feuer auf dem Berg und alles ganz, 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 ganz harmlos. Ich glaube nicht, dass es so war. Ja, da steht der Schrecken viel auf diese Hunderttausende von Leuten, die haben das ganze Gebiet da abgezäunt, damit auch bloß keiner da in die Nähe kommt. Ja, nicht mal ein Tier. Also, das war sowas. Und dann haben sie sich entschlossen, nein, wir werden auch nicht jetzt geschlossen in dieses Feuer gehen. Wir werden nicht auf den Berg gehen. Wir schicken Mose. Und dann werden wir auf Mose hören. Haben sie das getan? Nein, natürlich haben sie das nicht getan. Sie haben auch eigentlich gedacht, naja, weg mit Mose, den schicken wir ins Feuer. Der wird ja voraussichtlich auch nicht heile da wiederkommen. Ich meine, dann kehren wir zurück. Ich meine, hallo? Ägypten war doch nicht verkehrt. Ich meine, freie Kost und Logis. Und ich meine, wir wussten, was wir hatten und wer wir sind. Alles gut. Und dieser Mose, dieser komische alte hier, 80-jährige Mann, der da Stäbe auf die Erde wirft und Schlangen draus werden. Ich meine, was ist das überhaupt für ein Typ? Das kann man sich ja mal wirklich fragen, ne? Also ich weiß nicht, wenn hier einer reinkäme und würde hier eine Schlange produzieren, was würden wir denn denken? Und dann sagt er, ja, ich habe Gott gehört aus einem Busch. Hallo? Wir kennen die Geschichten und deswegen meinen wir, wir wüssten, was da steht, aber wir haben gar keine Ahnung, weil wir nie auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht wirklich, wirklich so geschehen ist und wirklich Gott so ist. Also der hat denen was zugemutet, ne? Den alten Mann da aus der Wüste ranzuschaffen, ehemaliger Mörder, weiß ich ja nicht, ob wir den auf unsere Kanzel lassen würden, ja. Ja, und da kam der an und dann die Hand wurde damit Aussatz und dann, ihr wisst ja, diese ganzen wahnsinnigen, furchtbaren Zeichen, die da geschehen sind. Ja, was würden wir denken? Alle solche Dinge, lasst uns ehrlich sein, hätten in unserer Mitte keine Chance. Gar keine Chance. Wir behaupten, wir sind biblisch. Aber wenn etwas von dem geschehen würde, was in der Bibel steht, wären wir aus der Nummer raus. Weil wir haben eine Kirche gebaut um die Abwesenheit dieser Dinge. Nicht darum, dass sie geschehen. Und würden sie geschehen, würde es unsere Strukturen aber schwer herausfordern. Ja. Das ist so, das würde die schwer herausfordern, weil das ist überhaupt nicht dafür gemacht, dass sowas passiert. Ja, das ist überhaupt nicht dafür gemacht. Aber wir sind biblisch. Ja, was heißt es, wir sind biblisch? Wir sind traditionell biblisch. Aber nicht biblisch-biblisch. Wenn wir biblisch-biblisch wären, dann würden wir ja davon ausgehen, dass diese Dinge geschrieben sind, damit sie geschehen. Und nicht, damit sie nicht geschehen. Könnten wir das Feuer Gottes heute auch noch gebrauchen? Ist es am Pfingsten nicht wiedergefallen? Wie stellt ihr euch das Feuer am Pfingsten vor? So klein die Flämmchen, so wie Kerzen. So wie kleine Kerzenflämmchen auf die sehr frommen Jünger mit solchen Bärten. Und die sitzen da verklärt und dann kommen diese kleinen Flämmchen auf sie herab und sie sind fromm, triefend aus jeder Pore. Das ist unsere Idee, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass es so war. Da steht doch eigentlich geschrieben, ein Wind fuhr in das Haus. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ein Wind in ein Haus fährt? Ja, ich habe das auch mal erlebt. Das war in Sibirien. Und da in Sibirien war ich in einem Missionseinsatz. Und diese Leute da, die waren sowas von gläubig, das war mir schon unheimlich. Die glaubten nämlich, dass die Sachen wirklich passieren. Und ich sprach über diese Geschichte von Elia, der auf dem Berg Horeb war und dann war da das Feuer und dann war da das Erdbeben. Und dann war am Ende ja dieser sanfte Wind, dieser Wind und Gott sprach in diesem Wind. Und siehe da, der Wind kam ins Gebäude. Und ich als guter Deutscher, ich hatte nur den Gedanken, ja, es ist zugig, wir müssen Fenster zumachen, wir müssen das hier jetzt... Die ganze Gemeinde, die saß wie in diesem Wind und war da, also weiß ich nicht, in dem Zustand, keine Ahnung, ich weiß nicht, welchen Zustand die waren. Aber ich dachte daran, jemand muss mal die Fenster zumachen. Ja, das war für mich selber sowas von typisch. Weil jetzt geschah es, was da stand. Und ich, geprägt von unserer westlichen Kultur, gehe davon aus, das passiert nicht. Ne? Das wird zwar gepredigt, das wird jetzt gesagt, aber das passiert doch nicht. Aber da passierte es. Und da stand ich dann und war sehr hilflos, was jetzt denn zu tun ist. Ne? Ich habe das nicht abgesprochen gehabt vorher mit der Leitung. Wenn der Wind kommt, ja, was dann, ne? Ja, und also dieser Wind, da steht, dieser Wind fuhr in das Haus und das Feuer fiel und es war so mächtig, dass der ganze Ort zusammenlief. Aha. Überlege dir, was müsste passieren, dass ganz Eigeltingen, ich nehme an, Eigeltingen ist ein bisschen kleiner als das Jerusalem von damals, was müsste passieren, dass der ganze Ort zusammenläuft? Hier so kleine Flämmchen irgendwo da in irgendeinem verborgenen Saal, da auf ein paar fromme Leute. Meint ihr, das würde den ganzen Ort hier auf die Beine bringen? Ja, steht auch Sturm. Ja, und wir müssen dem ins Auge sehen, wir haben diese Dinge alle uns Bilder gemacht. Wir haben uns Bilder gemacht und diese Bilder, die wir uns darüber machen, die sind sowas von harmlos. Sowas von harmlos, ne? Das lockt keinen Hund hinterm Ofen hervor, ne? Und wir wundern uns, warum wir da auch nicht die große Wirkung haben, ja? Und das hat Gott mir gesagt. Gott hat mir gesagt, ein Problem eurer Kirche ist, dass ihr die großen Dinge so klein gemacht habt. Und die kleinen Dinge so groß. Ja, solche Bände über die Kirchenführung, über die Kirchenstruktur, hier ein Band am anderen. So schrecklich viel redet Jesus gar nicht darüber, ne? Desto mehr wir. Aber worüber er redet, das kommt dann nur noch am Rande vor. Das muss uns auffallen. Welche Bilder haben wir? Gott hat mir gesagt, Pfingsten, das schlug ja ein wie eine Bombe, dieser Sturm, ja, wie eine Bombe, die Druckwellen gingen durch den ganzen Ort, ja, und der ganze Ort lief zusammen, dachte sich, was ist denn hier passiert, ne? Gott ist eingeschlagen wie eine Bombe, hallo? Und er hat auch heute vielleicht einmal vor, irgendwo einzuschlagen wie eine Bombe. Glaubt ihr nicht? Vielleicht bei uns? Eh andere Bomben einschlagen? Ja. Und das ist so, solange wir diesen harmlosen Gott haben, solange wir dieses Bild haben von Pfingsten, von dem Feuer auf dem Sinai oder wo war das Feuer noch? Das Feuer war auch noch hier, wo der eine da Feuer vom Himmel fallen ließ, Elia, ne? Der ließ da Feuer vom Himmel fallen. Wie stellen wir uns dieses Feuer vor? Ich meine, dieses Feuer fiel vom Himmel und eine ganze Nation hat Buße getan. Die Sache war damit noch nicht fertig, aber es hat eine ganze Nation erschüttert. Also so klein kann das Feuer nicht gewesen sein, ne? Und das war also ein Riesenaltar, ein Riesending. Dann hat Elia noch draufgelegt, hat gesagt, lass uns noch einen großen Graben darum aufheben. Lass uns so viel Wasser drüber schütten, bis auch noch der ganze Graben voller Wasser ist, dass nie noch jemand sagt, na ja, das hat sich von ganz alleine angezündet. So wie ja dann Leute sowas sagen, das ging ganz von alleine, das ist aus Versehen und dann wurde das religiös verklärt. Nein. Dann fiel das Feuer, ne? Und hat diesen ganzen Altar aus Stein und alles, was da drauf lag und den Graben und das Wasser und überhaupt alles, alles hat das Feuer verzehrt. Und da ging eine ganze Nation auf die Knie und sagte, Gott ist Gott. Ihr habt uns das so gut erklärt mit Gott. Wir glauben euch jetzt. Ihr habt das so gut theologisch aufgearbeitet. Ihr habt das so freundlich uns alles erklärt und gebracht und eure Traktate habt ihr uns gegeben. Das ist so alles so schön. Jetzt glauben wir euch. Jetzt glauben wir auch, dass Gott Gott ist. Ja, bestimmt. Aber wenn das Feuer fällt, dann... Es gibt so eine Bibelstelle, da heißt es, wir sollen beten alle Zeit. Ne? Betet alle Zeit. Mit allem Gebet und Flehen. Also auch sehr intensiv. Mit allem Gebet, allem Flehen. Jederzeit. So, das ist Feuer. Das ist intensiv. Intensiv. Und ich habe festgestellt, ich kriege die Gemeinde nicht zum Gebet. Der Gebetskreis ist oft das Stiefkind der Gemeinden. Die haben alle sowieso viel zu viel zu tun, die Leute. Also was fällt hinten runter? Das Gebet. Was sollten wir aber eigentlich tun? Wir sollten alle Zeit beten, mit einem Gebet und einem Flehen und intensiv und so weiter. Ne? Tun wir nicht, wir haben unsere Ausreden. Aber wir sind biblisch. Das ist klar. Wir sind ganz biblisch. Wir tun nicht, was steht, aber wir sind biblisch. Das darf man nicht anrühren. Wir haben ja die Bibel, also sind wir offensichtlich biblisch. Ja, und ich war verzweifelt. Wir hatten auch Probleme in der Gemeinde. Wir hatten zum Beispiel ein Kind, das hatte Mukoviszidose. Das ist so eine Atemwegskrankheit und das verschleimt und irgendwas ist da, so ein Gendefekt. Und das war also ein Mädchen 10 Jahre alt und das ist also jämmerlich erstickt, das ist gestorben an dieser Mukoviszidose. Und wir kleine Gemeinde und so. Und ich habe festgestellt, auch da, wo ein Kind stirbt, ist es nicht möglich, die ganze Gemeinde zum Gebet zusammenzukriegen. Es ist nicht möglich. Wir haben keine Zeit dafür, und wenn einer stirbt. Ja, was soll man mit solchen Leuten anfangen? Ja, das hat mich schockiert. Und Gott hat mir gesagt, wenn ihr dieses Kind retten wollt, dann müsst ihr euch auf die Sache richtig einlassen. Da reicht es nicht, einmal im Gottesdienst 5 Minuten gebetet zu haben und ja, Herr, und du weißt ja und du siehst ja und mach mal. Reicht nicht. Ihr müsst euch einlassen auf das Kind, einlassen auf die Situation, einlassen auf die Seele, die verzweifelt ist. Ihr müsst euch richtig einlassen auf die Sache. Aber das kostet ja Zeit. Es kostet ja Zeit. Wir wollen mit unseren Heilungsgebeten schnell machen. Wir haben so Schlangengebet. Zack, 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 Fließband. Nächster, 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 nächster. Sei heil, sei geheilt. Alle durch. wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit für sowas. Gott schon. Problem. Ist ein Problem. Ich habe oft festgestellt, Der Herr sagt jetzt aber mal halt, ihr müsst euch jetzt darum kümmern. Hat er auch ja im Neuen Testament so gemacht, Jesus, ne? Und hat den Gottesdienst einfach angehalten und gesagt, ja, aber da hinten ist ja diese Frau, da, die da so gebeugt seit 18 Jahren, sollten wir uns darum nicht mal kümmern? Nein, heute ist Sabbat. Lähmung hin, Lähmung her. Hier wird sich an die Regeln gehalten, auch wenn du der Messias bist. Sitz, sei still. Heute wird nicht geheilt. Und Jesus voll der Querulant, schlechter Gottesdienstbesucher, er hat gesagt, nö, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Sie ist eine Tochter Abrahams, sie ist 18 Jahre lang gebeugt und ihr pocht auf eure Regel. Nö. Und lieber Gottesdienstleiter, wenn dein Esel heute in den Brunnen fallen würde, was würdest du tun? Würdest du sagen, dann hat der Esel eben Pech gehabt und ich auch, denn heute wird kein Esel aus dem Brunnen gezogen. Ist ja Sabbat. Ich meine, klar, Esel sind wichtiger wie Frauen, die gebeugt sind. Ist schon klar. Ja, ja, auch am Sabbat darf man den Esel retten, aber eine Frau? Nö. Ist gegen die Regeln. Die Regeln sind heilig. Muss auch Gott sich dran halten. Ja, hat Jesus also nicht getan, ne? Hat mal wieder das Gesetz gebrochen. Liebe Leute, wir folgen einem Gesetzesbrecher. Wisst ihr das? Ein kluger Mann hat gesagt, die Liebe weiß, wann die Gesetze zu halten und wann sie zu brechen sind. Ist das nicht ein guter Spruch? Die Liebe weiß das. Finde ich richtig gut, ne? Wann die Regeln zu halten und wann sie zu brechen sind. Und Jesus hat es also nicht ertragen, jetzt da zu sitzen, während diese Frau dann da also gelähmt, gebeugt sitzt. Und er hat dann diese Frau aufgerichtet, hat die also geheilt. Dafür wollte man ihn natürlich sofort umbringen. ja, Drama. So ist der echte Jesus. Ihr wisst schon, der überall rausfliegt. Der die Gottesdienste stört. Er, der auf einmal einfach sagt, jetzt halten wir mal alles an. Mach mal eine kleine Pause in deiner Predigt. Wir müssen uns gerade mal um die Frau kümmern. Dauert auch nicht lange. Kannst du danach weiter predigen. Ja, wer macht sowas mit? Das macht keiner mit, ne? Problem. Jesus in seiner Heimatsynagoge, in seiner Heimatgemeinde. Alle kennen ihn. Ja. Und dann wird ihm diese Rolle gegeben. Jetzt kommt die Predigt, jetzt kommt die Schriftauslegung und Jesus also wird dann aufgeschlagen. Ihr kennt die Geschichte, dann Jesaja wird dann aufgeschlagen, wo steht der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu bringen und dann die Kranken zu heilen und das frohe Botschaft zu verkündigen und Freudenöl statt Trauer und Lobpreis statt Depression und Schönheit statt Asche. So, also solche Dinge hat Jesus dann da also vorgelesen und dann wurde die Rolle wieder zugerollt und dann alle Augen schauen auf ihn. Jetzt kommt die Auslegung. Und Jesus sagt, nö, ich lege nicht aus. Der sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Hier bin ich, los geht's. Ja, wie? Wir haben seit 1000 Jahren diese Worte ausgelegt. Wir kennen nichts anderes als Auslegung. Wir haben noch nie erlebt, dass passiert, was da steht. Wir haben es immer nur ausgelegt. Wir wollen die Auslegung hören. Und Jesus legt gar nicht aus. Er hält keine Predigt darüber. Der sagt einfach, ja jetzt lass uns das tun, jetzt soll das passieren. Ja, dafür war die Gemeinde nicht designt, ne? Dafür kamen die nicht mit klar. Ne? Ja wie, das soll jetzt passieren, wovon redet dieser Mann? Was meint der denn, was will der denn? Ne? Wir wollen unsere Predigt hören und dann wollen wir Kaffee trinken und nach Hause gehen, so wie immer. Ja, und dann, ihr wisst, die sind da richtig wütend geworden, haben Jesus mal gleich Hausverbot erteilt und haben ihn da rausgestoßen als Störfaktor und haben gesagt, so nicht. Und dann wurden die Kranken geheilt und die Dämonen ausgetrieben und dann geschahen all die Dinge außerhalb der Synagoge. Denn innerhalb hat man das ja weiter nur ausgelegt, während Jesus es außerhalb alles getan hat. Oh, wie sehr synagogisch sind wir geworden, oder? Wir legen das alles aus ohne Ende. Aber Jesus ist gekommen, damit es geschieht.